Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Seit Russland die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen hat, stellt sich die internationale Filmszene die Frage, wie umgehen mit russischen Filmen, die noch entstehen, aber auch wie umgehen mit ukrainischen Filmemachenden und ihren Bedürfnissen und ihren Werken. Was sollte man zeigen, was sollte man eher nicht zeigen? Damit führt das Kino natürlich die gleichen Debatten wie die klassische Musikwelt oder die Welt der Literatur. Diese vielen konfliktreichen Fragen wollen wir in dieser Vollbildausgabe intensiver aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten und setzen jetzt da an, wo wir schon mal vor 2 Monaten aufgehört haben. Damals war die Filmkuratorin Barbara Wurm bei uns zu Gast und sie sprach damals über die von ihr kuratierte Doppelfilmreihe zum ukrainischen Kino und der Neubetrachtung des Werks des großen Meisterregisseurs Andrei Tarkowski. Der sowjetische Regisseur wird ja von vielen Filmfans bis heute kultisch verehrt. Allein ein Film wie Nostalgia, der den Seelenzustand eines Menschen abmisst, der tief in einen Widerspruch zwischen sich und die Welt gerät, gilt als eines der großen Meisterwerke des philosophischen Kinos.
Wo bin ich, wenn ich nicht in der Wirklichkeit bin? Und auch nicht in meiner Fantasie. Ich treffe eine neue Abmachung mit der Welt. Dass die Sonne nachts scheine und dass im August Schnee fällt. Die großen Dinge werden aufhören und die kleinen Dinge werden überdauern. Die Gesellschaft muss wieder zu einer Einheit werden und darf nicht mehr so zersplittert sein. Man braucht nur die Natur zu beobachten, um zu verstehen, dass das Leben doch ganz einfach ist. Und dass man zurückgehen muss bis zu jenem Punkt. Jenem gewissen Punkt, an dem ihr damals den falschen Weg eingeschlagen habt. Wir müssen zurückkehren zu den wichtigsten Prinzipien des Lebens, ohne das Wasser zu verschmutzen. Was ist das für eine Art von Welt, dass ein Verrückter euch sagen muss, euch Gesunden, dass ihr euch schämen müsst? Und jetzt die Musik.
Und genau dieses Kino wurde im Berliner Kino Arsenal in den letzten Wochen neu gedeutet und neu eingeordnet. War Tarkowski wirklich ein Dissident? War sein Kino antisowjetisch oder doch eher Teil eines Systems? Er selbst hat sich sehr stark im europäischen Exil in den 80er Jahren als Opfer des repressiven Sowjetsystems betrachtet, wie er hier in einem deutschen Fernsehdokumentarfilm erzählt hat.
Происходило с нами за эти несколько лет.
Nun, ich weiß nicht, inwiefern es hier im Westen bekannt ist, was mit uns während der vergangenen Jahre geschah. Ich fürchte, dass nur wenige darüber Bescheid wissen. Als ich hier im Westen, in Italien, den Film Nostalgia für das italienische Fernsehen drehte, befassten Larissa und ich uns überhaupt noch nicht mit dem Gedanken, hier zu bleiben. Wir dachten kein einziges Mal daran, dass wir nach dieser Arbeit nicht mehr in die Sowjetunion zurückkehren würden. Unsere Führung, insbesondere Goskino, die staatliche Kinobehörde, konkreter noch eine Figur namens Jermasch, der Leiter von Goskino, tat alles, um unsere Beziehungen nicht nur zu zerstören, sondern um uns die Möglichkeit einer Rückkehr in die Heimat zu nehmen. Wir erhielten zwar die Erlaubnis, nach Cannes zu fahren, um dort als Vertreter der Sowjetunion am Filmfestival teilzunehmen. Doch für die Jury sandte man von sowjetischer Seite den Regisseur Bondarchuk. Das geschah nicht auf Wunsch des Direktors der Filmfestspiele in Cannes. Jedoch die sowjetische Seite bestand darauf, weil sie bei dem Festival 1983 nicht vertreten war.
Госкино СССР прислало туда Бондарчука для того, чтобы тот был членом жюри советской страны. Все это было сделано не по желанию председателя или директора Каннского фестиваля, потому что они об этом и не хотели и думать, и не думали об этом, а по настоянию советской стороны, которая, в общем, не была...
Мне war damals klar, dass dieses Entsenden von Бондарчук, der sozusagen erblasst und aus Hass in Ohnmacht fällt, allein schon, wenn er meinen Namen hört, nicht zufällig war. Ich wusste, dass er gekommen war, um mir auf irgendeine Weise das Leben schwer zu machen. Als ich erfahren hatte, dass er in der Jury gegen Nostalgia kämpfte und alles daran setzte, damit dieser Film weder einen Preis erhält, noch auf dem Festival überhaupt zur Sprache kommt, war mir klar geworden, dass er vom Leiter von Goskino einzig und allein aus dem Grund entsandt worden ist, um den Erfolg unseres Films in Cannes zu zerstören. Ich war wie vor den Kopf geschlagen von dieser Tatsache und sehr verletzt und überrascht. Denn ich drehte einen Film über einen Menschen, der außerhalb seiner Heimat nicht leben konnte, der Heimweh hatte. Ungeachtet dessen versuchte Goskino alles zu tun, um mich vor den westlichen Filmemachern, vor dem Publikum und vor der Presse zu kompromittieren. Damals hatte ich begriffen, dass man mich nach meiner Rückkehr in die Sowjetunion nicht nur loben, sondern für immer ohne Arbeit lassen würde. Dort ohne Arbeit zu sein, daran hatte ich mich bereits gewöhnen müssen.
Ich war dann doch sehr neugierig, welche Ergebnisse diese Berliner Filmreihe zu Tarkowski zutage befördern konnte und habe Barbara Wurm deshalb wieder eingeladen in die Sendung, um mit ihr über ihre Erfahrungen der Retrospektive zu sprechen, um aber auch zu erfahren, wie sich das Publikum und die Gäste sich dieser Neubetrachtung von Andrei Tarkowski ausgesetzt haben.
Es gibt ja jetzt auch Zuschauerinnen, die zur Retrospektive kommen oder zu den Retrospektiven kommen ins Arsenal und die zumindest diesen Aspekt des Aussetzens durchaus nachvollziehen können, die vielleicht bei der Umwertung, die mit der Retrospektive auch passieren soll, sehr viel mehr Schwierigkeiten haben. Also sozusagen Kritiker der allgemeinen Kritik, kritischen Lupe, unter die die russische Kultur geraten ist, fanden das Aussetzen nachvollziehbar. Ich habe aber auch Leserinnenbriefe gefunden ans Arsenal, die dezidiert das als absoluten Humbug angesehen haben, Ausstreichen von Friedensbotschaften in Zeiten des Kriegs.
Man spürt also, diese Verbindung zwischen Kultur und politischen Entwicklungen ist ziemlich komplex, auch manchmal widersprüchlich. Jetzt gibt es ja die Möglichkeiten, diese sehr bekannten Filme von Tarkowski nochmal neu zu sehen. Was ist der Plan? Was ist die Idee dahinter? Wie könnte man diese Filme, die ja für ein cinephiles Publikum ja schon einen sehr wichtigen Ort und Platz einnehmen, wie können wir anders oder sollten wir anders auf diese Filme von Tarkowski blicken?
Die Filme geben das her, dass man sie auf unterschiedlichen Ebenen als Kulturprodukte verwenden kann oder sehen kann. Das eine ist die Ebene, die inhaltliche Ebene. Das sind Figuren, das sind Protagonistinnen, das sind einfach auch Erzählungen, Narrative. Teilweise ganz vorsichtig, aber doch Narrative, die zum Beispiel zu dem problematischen Amalgamierungspunkt von einem Sowjetpatriotismus und einem russischen Heimatpatriotismus führen. Ich glaube, dass es absolut notwendig ist, und zwar nicht aus revanchistischen Gründen oder Ressentimentgründen von nationaler Färbung oder auch nicht als, was ja auch immer gesagt wird, dass es da um Neid geht, ja, einer nachgereihten Kultur. Ich glaube nicht aus dieser Perspektive, sondern aus einer ganz für mich absolut naheliegenden Revision auch der sowjetischen, der spätsowjetischen und der postsowjetischen russischen bzw. ukrainischen Kultur, die Machtverhältnisse, die Zensurverhältnisse, die sprachpolitischen Verhältnisse, einfach Kulturprodukte als Produkte von Kulturpolitik auch wahrzunehmen, die sich vermischen mit Außenpolitik aktuell ganz stark. Deswegen ist für mich zum Beispiel aktuell es nicht möglich, mit russischen staatlichen Kulturinstitutionen zu kooperieren. Dieses Geld ist blutbefleckt und die Leute, die in diesen Institutionen arbeiten, die wissen das. Die gehen unterschiedlich damit um. Nicht alle können das Land verlassen. Aber die Mehrheit hat es getan, auch unter eben Verlusten, ja, unter einer Art Opferbringung, wie sie vielleicht Tarkowski am Ende auch gefordert hätte.
Opfer ist natürlich ein schönes Stichwort, Hinweis auf seinen letzten Spielfilm. Ich dachte mir, dass es vielleicht auch ein schöner Moment ist, Tarkowskis Rolle, wie der Westen sein Werk und ihn betrachtet hat. Wenn man nämlich in so einschlägigen Werken über die Filmgeschichte liest, gerade aus dem Westen, ist Tarkowski ja irgendwie auch schon so der Dissident, der aus dem Osten sich Dinge erlaubt hat. Aber wenn man genau hinsieht nochmal, dann könnte man ja sagen, ihm wurden auch viele Dinge erlaubt, die anderen nicht erlaubt worden sind. Also kann man durch die Reihe vielleicht auch noch unseren Blick auf Tarkowski, diesen irgendwie Botschafter aus dem Osten, der nie dazugehören sollte, vielleicht nicht nochmal anders fassen, dass er eben doch irgendwie zu einem System gehört hat?
Ja, wir haben genau zu Beginn der Tarkowski-Retrospektive, habe ich mit zwei ukrainischen Filmwissenschaftlerinnen und Kuratorinnen gesprochen, mit Daria Badior und mit Ivan Kozlenko. Kozlenko ist ja auch der Co-Kurator der Reihe. Und haben ganz deutlich auf die unterschiedliche Gewichtung und Situation von ukrainischen Künstlerinnen zu dieser Zeit, die dem Zensursystem auf verschiedene Weise doppelt und dreifach begegnet sind, sowohl bei der zum Zeitpunkt der Wiedergutmachung oder der Aufarbeitung der großen Wiederentdeckung dieser Regalfilme 85 ist die Differenzierung ausgeblieben. Sind einfach andere große Namen hochgespült worden, als auch natürlich damals in der Zeit selber. Und natürlich ist die Position innerhalb des Zentrums im Umkreis von Mosfilm, umgeben von gewichtigen Mentoren. Das spricht das Talent nicht ab. Das spricht, für manche sind ja einfach auch wahnsinnig beleidigt, wenn man sagt, man möchte sich mit einem Phänomen auf einer objektiven Ebene auseinandersetzen. Die sind einfach beleidigt, weil das für sie 20, 30 Jahre lang nicht nur ein Genie, sondern eine Kultfigur und ein Guru war. Und es grenzt an Majestätsbeleidigung. Und ich habe mir da auch einige Vorwürfe anhören müssen. Aber für mich ist eben dieser Prozess das Entscheidende, dass es eine Bereitschaft gibt, auch sachlich über Sachen zu sprechen. Und deswegen fand ich das umso bemerkenswerter, dass die beiden Ukrainerinnen sich dieser Aufgabe gestellt haben, die nicht einfach für sie war, weil sie nämlich gleichzeitig natürlich in so einem Feld der, vielleicht sogar möglichen Kollaboration, also aus ukrainischer Perspektive geraten sind. Und die haben das mit mir vehement nicht nur verteidigt, sondern auch analysiert und durchanalysiert. Und da gibt es einfach Punkte, wo man an diese ganz schwierige Stelle kommt, dass natürlich der sozusagen ein Alternativmodell war. Tarkowski war eine Alternative und für dieses sowjetische, und deswegen wurde ihm diese Etikette des Dissidenten irgendwann auch sehr gerne umgehängt. Aber zum Beispiel in einem anderen Gespräch, das ich hatte, auch gerade letzte Woche mit Sergei Rachmanin, einem Regisseur, der sozusagen aus seiner Sicht heute zur rechten Zeit in Odessa gelandet ist, der ukrainische Eltern hatte, die aber nach Sibirien verbannt waren. Er ist also in Russland geboren, er ist aber in Odessa noch vor der Wende gelandet und hat im Odessa Studio und aber auch außerhalb seine Filme gemacht, völlig unabhängig, einer der ersten unabhängigen ukrainischen Filmgenerationen, kennt kein Mensch, war auch sehr viel schlechter besucht natürlich als die Tarkowski-Filme, die parallel liefen, auch zu denen er gesprochen hat. Und er kannte Tarkowski, auch für ihn war Tarkowski so eine Leuchtfigur, die erst sukzessive, auch eher auch vielleicht aus individuellen und persönlichen Gründen, jetzt ein bisschen abgenommen hat, diese Begeisterung. Aber er hat ziemlich genau geschildert, wie dieses Dissidententum eine Etikette ist, die Tarkowski auch durchaus vom System selber gerne und gut angehängt wurde. Und das führt direkt zu dem Punkt, der aktuell für mich der schwierigste ist und der einer der entscheidendsten, und der spielt sich innerhalb der jeweiligen Communities ab, innerhalb der russischen, aber auch innerhalb der ukrainischen, nämlich die Diskussion, ob wir, wenn wir ungefiltert und unkontrolliert und unreflektiert Kulturprodukte übernehmen, ihnen eine Plattform geben, ob wir Teil eines Whitewashing-Prozesses werden. Und das ist ein wahnsinniger Streitpunkt, und ich glaube einfach, es lohnt sich, dem zu stellen, auch wenn es sehr schwierig ist und sehr bitter oft.
Weil man dann auch natürlich, wenn man sieht, dass Filme nicht von einer Person nur gemacht werden, sondern dass meistens Teamprozesse sind, und wenn man sieht, wer ja alles kollaboriert hat mit Tarkowski, sind das ja Namen wie Andrei Konchalowski, die ja jetzt eine sehr unrühmliche Rolle spielen, wenn es gerade in der Auseinandersetzung geht, vor allem wenn es um die kriegerische Auseinandersetzung geht. Ich frage mich, ob das auch vielleicht dann ein guter Ort ist, so eine Reevaluation von Tarkowski, um auch die Frage zu stellen, die man nicht beantworten kann, nach der Verantwortung von Künstlern in Zeiten, aber auch in einer Verantwortung, nicht wenn der Film entsteht, sondern auch wenn der Film weiterlebt. Die Frage, wie man das reflektieren kann oder sollte.
Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt und ein sehr heikler Punkt, weil natürlich ist man parteiisch, und ich glaube zu Recht und bewusst parteiisch, Ich habe es deswegen sehr bedauert, dass in der ukrainischen Reihe es mir aus Krankheitsgründen leider nicht gelungen ist, einen von der Generation her ähnlichen Regisseur noch ans Mikrofon zu kriegen, nämlich Roman Balayan. In dessen Film, nämlich eine ukrainische Produktion, der hat im Kiew-Studio gearbeitet, in russischer Sprache, zum Beispiel Nikita Michalkov eine tragende Nebenrolle spielt. Also mindestens genauso eine unrühmliche, wenn nicht sozusagen verteufelswürdige Figur im Moment, was die ungebrochene Nähe zum Regime und zur ungebrochenen Nähe auch zum eigenen Reichtum und dem eigenen Einfluss und der eigenen Macht betrifft. Ist ja der Halbbruder von Konchalowski. Sie sind beide nicht auf der Seite des Jungen, der damals den Ivan gespielt hat, in Ivans Kindheit, Nikolai Burlyaev, der wirklich aus der Sicht von allen ein völlig durchgedrehter, patriotischer Kämpfer, Krieger, also Kämpfer für die russische Sache geworden ist. Mir wurde der Vorwurf gemacht, dass ich jetzt Tarkowski zeige und ihn dafür haftbar mache, was heute passiert. Und manche Leute, die diesen Kontext nicht wahrhaben wollen, die schütteln wirklich angewidert den Kopf, wenn ich erwähne, dass wir uns im Krieg befinden und dass der Krieg weitergeht und dass es täglich reale Opfer gibt und nicht nur symbolische oder verschwiegene Generationen und Kulturen. Boykottierte vielleicht, sanktionierte, aber auch aus bestimmten Gründen Leute, die sich selbst dieser Zensur und Umwidmung beispielsweise ihrer Preise an ukrainische Kolleginnen durchaus stellen. Also diese Debatte findet innerhalb der russischen Community ganz stark statt, endlich. Und da gibt es wirklich sehr viele kritische Stimmen. Ich habe neulich auch einen Artikel von Wladimir Sorokin gelesen, wo er sich dieser Frage stellt, welche von den großen Genies denn vielleicht doch eher zur Sorte der russischen Imperialisten oder der Unterstützer gehören. Und er hat interessanterweise Puschkin ganz oben hingereiht. Und das ist auch eine Figur, die in den Tarkowski-Filmen immer wieder schön brav zitiert wird als Referenz. Und der Empfänger dieser berühmten Briefe, nämlich Tschardajew, dessen Perspektive wird dann nur als Empfängerperspektive geschildert. Also es gibt ganz niederschwellig, glaube ich, auch eben Narrative. Wir hatten anlässlich des Films Nostalgie diese Diskussion mit dem Publikum im Arsenal und da hat ein Zuschauer eine sehr interessante, gewagte aus seiner Sicht, aus meiner Sicht wenig These aufgestellt, dass eben bestimmte Narrative, wie zum Beispiel, dass dieser Westen eine dekadente Kultur ist, gegenüber der die russische eine hehre Opferbereite, ja, ein Martyriumskultur ist, für das angeblich Gute in dieser Welt, das sind alles auch Begriffe, die jetzt appropriiert werden in diesem Krieg gegen die Ukraine, nämlich Russland, diese große Bruder- und Schützernation, die uns alle rettet und in Wirklichkeit aber eben bombardiert die einen und den anderen einfach die Tür ständig vor der Nase zuknallt und das Messer an die Brust setzt. Also das sind für mich, also ideologisch geht es darum, auf die Gegenwart trotzdem den Blick frei zu halten, trotz auch unserer deutschen Mitschuld auf allen Ebenen. Seine Interpretation war eben, oder sein Ansatz war eben, durchaus mitzugehen bei diesem Experiment, auch diese versteckten oder niederschwelligen Narrative, die zu diesem Wahnsinnsklumpen geführt haben, der heute als Ideologie präsentiert wird, zu lesen und zu diskutieren.
Barbara Wurm sprach mit mir über die Notwendigkeit eines neuen Blicks auf das Kino des Meisters Andrei Tarkowski. Und beim Stichwort Meister wollen wir bleiben, denn wir wollen ja in dieser Ausgabe von Vollbild das Kino der ehemaligen Sowjetrepubliken neu sehen lernen. Wir wollen uns fragen, was können wir gucken? Wie verändert sich unser Blick durch die geopolitische Realität in der Ukraine? Was macht das mit unseren Augen, die auf das Kino blicken? Dazu ist jetzt bei mir im Studio Anke Lewicke und sie hat sich nochmal in das Kino eines anderen Meisterregisseurs hineinbegeben, Sergei Parajanov, der große Außenseiter des Sowjetkinos eigentlich, der aber derzeit auch als ukrainischer Regisseur gedeutet und auf Neudeutsch auch anders gelesen wird. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
In Georgien geboren, ragt dieses Werk von Parajanov auch so ähnlich monolithisch aus der Filmgeschichte raus wie das von Tarkowski, aber er ist viel farbenfroher, erzählt märchenhafter, folkloristischer, kann man sagen. Und er hat auch immer wieder die Filmbehörden in der Sowjetunion ziemlich verärgert mit seinem Ansatz. Er war da wirklich anders. Sein bekanntester Film ist vielleicht Die Farbe des Granatapfels von 1969, ein surreales Biopic des Musikers und Dichters Sayat Nova. Aber Anke, lass uns erstmal das bewegte Leben von Sergei Parajanow so kurz skizzieren. Was war das für ein Mensch?
Ja, was war das für ein Mensch, der sich gerne in bunten Klamotten hat ablichten lassen, gerne mit einem Vogelkäfig und einem Vogel auf dem Kopf. Also was war's? Also man könnte vielleicht sagen, dass man das Leben von Parajanow als eine permanente Bewegung des Aussteigens skizzieren könnte. Also er galt immer als der Rebell, es hieß immer im Osten verfolgt, im Westen gefeiert, aber für einen Rebell hatte er eigentlich jetzt gar nicht das Gegenprogramm, sondern er hat eben in seinen Filmen, egal wo er gearbeitet hat, immer so die Freiheit gesucht. Und das fand ich schon, also wenn man das so beobachtet, ist das schon sehr spannend. Und er war auch immer ein Grenzgänger. Und das war ihm, glaube ich, auch wichtig zwischen den Ländern, Kulturen und Systemen. Und weil er so eigenwillig war, also er hat ja erstmal Eisenbahnwesen studiert, dann Musik und Tanz, dann in Moskau Film. Und in Kiew hat er dann sozusagen dort im staatlichen Studio seine eigene Handschrift entwickelt. Und die war so eigenwillig, dass sie einfach ziemlich schnell verboten wurde. Insgesamt saß er auch 15 Jahre lang im Lager, wurde auch wegen Homosexualität angezeigt. Und im Lager saß eben auch sein Vater. Und da gibt es immer so eine Anekdote, wo Parajanow gesagt hat, als Kind hätte er eben alles Wertvolle, sein Vater war Antiquitätenhändler, verkaufen müssen. Und das hat ihm in der Seele wehgetan, diese schönen Gegenstände. Und vielleicht ist das der rote Faden durch Parajanows Werk, dass er immer auf der Suche nach einer Schönheit war, die er fassen, festhalten und eben auch retten wollte.
Und haben sich diese Monolithen Tarkowski, über den wir ja gerade gesprochen haben, und Parajanow irgendwie berührt? Kannten sie sich?
Sie kannten sich auf alle Fälle. Sie haben sich total geschätzt. Wann immer sie an einem Ort waren, haben sie sich auch getroffen. Und Tarkowski hat ja zum Beispiel gesagt, dass er mit größtem Vergnügen die Filme von Parajanow gesehen hat, dass er sie geliebt hat, habe eben seine paradoxe poetische Fähigkeit. Und umgekehrt war es wohl so, dass Parajanow 1988 im Zuge von Glasnost konnte er seine Filme in München vorstellen, und dort hat er das Publikum erstmal gebeten, eine Gedenkminute einzuhalten für Tarkowski. Ja, es gibt schon Parallelen. Beide haben viel mit Symbolen gearbeitet. Vögel, Pferde, das Wasser, immer wieder den Lauf des Wassers von Flüssen festgehalten. Also man kann sagen, sie waren beide schon ja auf einer Suche, auf einer spirituellen Suche, auf Suche nach Ewigkeit. Aber die Filme von Tarkowski waren mehr in sich gekehrt, während die von Parajanow ins Leben gegangen sind.
Wir wollen ja in dieser Sendung auch unseren Blick hinterfragen, ob wir diese Filme, die ja sehr bekannt sind, und wenn wir uns die jetzt nochmal ansehen mit den Nachrichtenbildern im Kopf, ob wir sie vielleicht anders sehen. Und bei Parajanow ist es ja interessant, obwohl in Georgien geboren und eigentlich mit Armenien zu assoziieren ist, wird er in der letzten Zeit sehr stark irgendwie auch als ukrainischer Regisseur gelesen. Was macht das eigentlich mit deinem Blick? Liest du das jetzt auch so?
Ja, ich fand das ganz interessant. Und zwar ist es ja so, wenn man sein Werk verfolgt, dass er sich immer seiner jeweiligen Umgebung auch angepasst hat. Und sein wichtigster Film, den er in der Ukraine gedreht hat, war ja 1965 Schatten vergangener Ahnen, ja, eine Romeo- und Julia-Geschichte. Und Folklorismus ging ja so gerade noch durch in der Sowjetunion. Aber er hat es ja geschafft, den Folklorismus in ein Leben, in einen Alltag einzubetten. Und das tut er in dieser märchenhaften Erzählung, wo es eben um Iwan, einen jungen Hirten, 12 Jahre alt, geht, der wunderbar Flöte spielen kann, der sich in ein Mädchen verliebt, die eben Kühe hütet, und bei den Beerdigungen, was da getragen wird. Also man erfährt auch viel, weil der Film so verankert ist, und deshalb kann er auch so abheben. Und wie er dann die Natur zeigt, das hat ja total was Paradiesisches, wenn die nackten Kinder da eben rumtollen. Und was eben auch wichtig war, und vielleicht deshalb, das sind ja die Huzulen, ein Bergvolk in den Karpaten. Es geht auch um Glauben und Aberglauben, der dort eben in der Region verankert ist. Und das hält er natürlich auch alles in dem Film fest.
1964 ist der Film entstanden und wurde vor ein paar Jahren in der Ukraine als bester ukrainischer Film aller Zeiten gewählt. Was ja interessant ist, wie steht es denn um die anderen Arbeiten, die Parajanow in der Ukraine gemacht hat? Sind die ähnlich subversiv? Er hat ja immer darauf Wert gelegt, dass auch ukrainisch gesprochen wird, was ja in der Sowjetunion gar nicht so anerkannt war, dass man in den Teilrepubliken auch die Sprachen anerkennt und die Filme auch in diesen Sprachen dreht.
Ja, da scheiden sich so die Geister. Also es sind auch auf alle Fälle Auftragsarbeiten, das sieht man manchen Filmen auch an, aber ich finde, man erkennt doch doch auch schon immer so was sehr Subversives. Also er hat einen Film gedreht 1962 über eine bekannte Opernsängerin und natürlich spielt während des Zweiten Weltkrieges, passt alles in die Ideologie schon auch rein. Ihr Geliebter wird dann verhaftet, aber formal tanzt er eben da schon auf der Reihe. Es gibt immer wieder so Ellipsen und diese Ellipsen lassen uns dann auch Zeit, eine eigene Erzählung wieder im Kopf zusammenzustellen. Und es ist eben auch eine ganz andere, sehr dynamische Kamera. Und er hat ja auch einen Film noir gedreht, Flower on the Stone 1963. Das war dann ein Schwarz-Weiß-Film, kann man durchaus allegorisch lesen. Also es geht, spielt auf dem Donbass. Es geht eben um eine Sekte, die den Staat unterwandern will. Und das ist wirklich ein Film noir. Also das ist total expressionistisch, Licht, Schatten, voller Spannung. Also dieser Regisseur hat sich einfach nicht festlegen lassen. Und weil er aber so konkret eben vor Ort war, was ich schon meinte, glaube ich, wird er jetzt vielfach eben auch als ukrainischer Erzähler oder Dokumentarist gelesen.
Anke Lewicke mit ihren Gedanken zur Neubetrachtung des Werks von Sergei Parajanov. Parajanovs Filme sind in unterschiedlichen DVD- und Blu-ray-Ausgaben zu haben, unter anderem beim Schweizer Label Trigon Film. Einige Varianten gibt es auch auf YouTube mit englischen Untertiteln. Wir bleiben an dieser Stelle noch in der Ukraine. Durch die täglichen Angriffe Russlands kann man jetzt nicht von einer normalen Kulturszene im Land sprechen. Und trotzdem ist heute auch ein bisschen ein schöner Tag für den ukrainischen Film, denn heute wird das internationale Filmfestival von Odessa eröffnet. Letztes Jahr konnte dieses wichtige Festival nicht in der Ukraine stattfinden. Stattdessen wurden Filmfestivals von Karlovy Vary über Pristina bis hin zur Berlinale Gastgeber für die Filme und Filmschaffenden aus der Ukraine. Dieses Jahr findet das Festival wieder in der Ukraine statt, zwar nicht in Odessa, weil es zu gefährlich ist, aber immerhin im Westen des Landes. Christian Berndt über das internationale Filmfestival von Odessa in Zeiten des Krieges.
Я на Волохи. Ти зі мною, брате?
Чекай, чекай. Іване, а люди?
Die beiden Brüder streiten, was mit dem geraubten Gold passieren soll. Ivan will damit nach Rumänien abhauen, Oleksa will es den Armen geben. Die beiden wurden, nachdem ihr Besitz von polnischen Adligen konfisziert worden war, zu Anführern einer Räuberbande. Das ukrainische Historiendrama Dobusch erzählt vom Volkshelden Oleksa Dobusch, der im 18. Jahrhundert als ukrainischer Robin Hood zur Legende wurde. Das bildgewaltige Historiendrama zeigt ihn als ambivalenten Helden, der vom auf blutige Rache sinnenden Banditen zum Kämpfer für die Befreiung von der Fremdherrschaft wird. Natürlich werden viele Ukrainer, vermutet Regisseur Oles Sanjen, Dobusch auf den gegenwärtigen Krieg beziehen. Auch wenn der Film vor Beginn des Krieges fertig war und von einem eher unfreiwilligen Helden erzählt, so Sanjen, könne der Film den Menschen helfen bei der Entscheidung, ihr Land zu verteidigen, auch wenn sie niemals Krieger werden wollten. Dobusch eröffnet programmatisch das diesjährige internationale Filmfestival Odessa. Anders als letztes Jahr findet das Festival wieder auf ukrainischem Boden statt. Allerdings nicht in Odessa.
Unfortunately, it is impossible to have film festival in our native city in Odessa.
Es ist unmöglich, so die Geschäftsführerin des Festivals Anna Matschuk, das Festival im angestammten Odessa abzuhalten, weil die Stadt zu nah an der Front liegt. Es findet deshalb in Tschernowitz im Westen der Ukraine statt. Um das Festival überhaupt realisieren zu können, war man auf ausländische Hilfe angewiesen, denn vom Staat gibt es jetzt im Krieg keinerlei finanzielle Unterstützung. Deshalb ist das Programm auch stark reduziert. Normalerweise ist es, sagt Anna Matschuk, ein großes Festival mit bis zu 200 Filmen und 300 internationalen Gästen. Dieses Mal gibt es nur 60 Filme und etwa 20 internationale Gäste. Und natürlich steht der Krieg im Fokus. Letztes Jahr entstanden viele Dokumentarfilme über die Kriegssituation im Land, von denen eine große Auswahl in Tschernowitz zu sehen ist. Der Dokumentarfilm Independence Day ist eine Momentaufnahme des Landes am Unabhängigkeitstag 2022. Man sieht Soldatinnen und Soldaten im Schützengraben, aber auch beim Feiern. Eine Antipanzereinheit hat eine Festtafel aufgebaut und feiert an der Front den Unabhängigkeitstag. Es herrscht ausgelassene Stimmung. Wenn man einen Krieg erleben muss, so Regisseur Igor Savitschenko, funktioniere man nicht wie ein Roboter. Die Soldaten würden auch an der Front versuchen, ihr Leben zu leben. Man erlebt im Film sehr unsoldatische Frauen und Männer, denen man ansieht, dass sie aus einer völlig anderen Welt als der des Krieges kommen. So wie das Ensemble des Theaters von Mariupol. Der Dokumentarfilm-Drama erzählt davon, wie das Ensemble des Theaters von Mariupol die Zerstörung seines Hauses und der Stadt in einem Theaterstück verarbeitet. Dokumentarfilme wie Independence Day und Dram zeigen sehr anschaulich, wie eine Zivilgesellschaft während des Krieges versucht, ihre Traumata zu verarbeiten und dabei sehr offen die Geschehnisse reflektiert. Ukrainische Spielfilme gibt es dagegen nur wenig im Programm. Es gibt, sagt Matschuk, im nationalen Programm des Festivals nur 4 Spielfilme zu sehen. Und die wurden schon vor dem Krieg fertiggestellt. Denn seit der russischen Invasion steht die ukrainische Filmproduktion praktisch still. Unter den ukrainischen Spielfilmen sind internationale Koproduktionen wie der teilweise auf Jiddisch gedrehte Film Städtel, der von einer jüdischen Gemeinde erzählt, die 1941 den Einmarsch der Deutschen erlebt.
Und der Mine, wie wird man kämpfen gegen die Kriegs?
Städtel war unter anderem Gewinnerfilm des jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg. Das Programm des internationalen Wettbewerbs ist ambitioniert. Unter anderem läuft Christian Petzolds Roter Himmel. Der Film über eine Gruppe junger Urlauber, die in Brandenburg einen infernalischen Waldbrand zunächst aus der Ferne erleben, gewinnt im ukrainischen Kontext noch einmal eine ganz andere Wirkung.
Macht Angst, oder?
Ja. Kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle.
Überlegen zu evakuieren.
Auch der Dokumentarfilm Motherland, der vom brutalen Erniedrigungssystem in der belarussischen Armee erzählt, das die Soldaten zu rücksichtslosen Instrumenten des Unterdrückungsapparates drillen soll, ist, so Matschuk, auch für die Ukraine erhellend. Für Matschuk ist Motherland auch ein Beispiel dafür, was mit der Ukraine hätte passieren können, wenn in der Maidan-Revolution 2014 nicht der autoritäre, russlandnahe Präsident Janukowitsch gestürzt worden wäre. So reduziert das Festival auch stattfindet, so anschaulich gibt es einen Einblick vor allem in ein osteuropäisches Kino, das aus den aktuellen Katastrophen und Krisen eine ungeheure Kraft zieht.
Von den Eindrücken des Filmfestivals von Odessa wollen wir jetzt ein bisschen auch über das aktuelle Kino aus der Ukraine sprechen, um auch zu erfahren, welche Filme die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade zu sehen bekommen. Und da passt es sehr gut, dass nächste Woche in Deutschland der Historienfilm Dorfbusch in unsere Kinos kommt, also der Eröffnungsfilm des diesjährigen Filmfestivals von Odessa. Das ist auch keine Seltenheit mehr bei uns in Deutschland, dass wir ukrainische Filme zu sehen bekommen. Zuletzt feierte ja der Animationsfilm Mafka ganz großen Erfolg auch in Deutschland an den Kinokassen. Jörg Taschmann ist jetzt zu mir ins Studio gekommen, um über diese ukrainischen Kinohits zu sprechen. Hallo Jörg.
Hallo. Hallo Patrick.
Mafka wurde nicht nur in der Ukraine, sondern auch in vielen europäischen Ländern ein sehr großer Erfolg. Was ist an dem Film jetzt so universell oder vielleicht besonders ukrainisch, dass dieser Erfolg sich eingestellt hat?
Nun muss man natürlich wissen, dass beide Filme, über die wir jetzt reden, werden ja eigentlich schon vor dem Ausbruch des totalen Krieges, sage ich mal, in der Ukraine fertig waren. Also Mafka nicht ganz, aber Dorfbusch war eigentlich abgedreht und die sind natürlich verschoben worden. Was beide Filme auch gemeinsam haben, ist, dass sie mit sehr viel Geld entstanden sind. Das sind also wirklich kommerzielle Filme, die sich natürlich auch an ein großes Publikum gerichtet haben. Und bei Mafka war es dann eben so, da kam dann in ein zerstörtes Land plötzlich ein Film wieder heraus, in dem die Kinos, die wieder geöffnet hatten, diesen Film auch gespielt haben. Und das hat eben einfach auch diese ganze Nation wieder zusammengeschweißt, nicht nur in der Ukraine selber, sondern eben auch in einem Land wie Deutschland. Hier ist ja dieser Film ein bisschen später angelaufen als in anderen europäischen Ländern. Er lief eigentlich so unterm Radar der deutschen Mehrheitsgesellschaft, weil er schon 4 Wochen lang nur in der OMU-Fassung, also original mit Untertiteln, lief. Und den hatten schon 100.000 Ukrainerinnen ja dann noch in der Hauptsache mit ihren Kindern eben gesehen. Und die waren eben auch glücklich, dass sie diesen Film auf Ukrainisch sehen durften. Und was der Film an Ukraine, es ist, wenn man so will, hat das so ein bisschen was auch mit Pocahontas zu tun. Also es ist eine Waldfee und die muss sich gegen die ist eigentlich sehr naiv und die lernt einen jungen Mann kennen und der wird aber manipuliert, was der gar nicht weiß, von einer bösen Sägewerkbesitzerin und dann wird eben die große Gefahr, dass der ganze Wald zerstört ist und Mafka muss eigentlich böse werden. Mafka muss sich wirklich wehren, muss auch kriegerische Mittel benutzen, um sich gegen die Menschen zu erwehren. Und das hat natürlich im heutigen Kontext natürlich auch eine ganz andere Dimension bekommen, die ursprünglich gar nicht da war. Und warum der Film international funktioniert, das ist einfach eine schöne Geschichte auch über, wie gehen wir Menschen mit unserer Natur um. Und das hat so was Feenhaftes und ist natürlich auch so ein Film, der auch gerade kleine Mädchen auch angesprochen hat. Also ich habe den Film fast zufällig in Italien Italien gesehen, weil das so der einzige Film war, in den ich mit meiner 6-jährigen Tochter, die wir reingehen konnten, weil sonst gab es irgendwie nur Mario Bros. Und wir wussten am Anfang nicht mal, dass es ein ukrainischer Film so richtig ist. Das haben wir erst kurz vorher erfahren. Da war ich total baff. Wow, die Ukrainer machen so einen gigantischen Animationsfilm.
Ja, das ist schon eine Leistung. Würdest du denn sagen, dass der Erfolg dieses Animationsfilms Mafka in Deutschland vielleicht auch damit zusammenhängt, dass eben viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland geflohen sind?
Eindeutig. Wenn wir hier in etwa 1 Million Flüchtlinge haben, dann spielt dann 100.000 haben den gesehen, dann ist das ja auch irgendwie schon eine Wahnsinnszahl. Ja. Und insgesamt hat der Film in Deutschland jetzt, glaube ich, so 160.000 Zuschauer gemacht. Dann bin ich eher fast ein kleines bisschen enttäuscht, dass ihn nur 60.000 Deutsche gesehen haben, weil in Italien oder vor allen Dingen in Frankreich haben die 500.000 Zuschauer gesehen und die haben ja nicht so viele Flüchtlinge. Und ich denke, da war es einfach auch ein Familienfilm, der einfach gut ankam, weil der vielleicht auch ein bisschen anders erzählt als so Hollywood-Animationsfilme.
Ja, vielleicht hat sich das noch nicht durchgesetzt, dass auch in den deutschen Kinos jetzt regelmäßiger ukrainische Produktionen zu sehen sind. Kommen wir zu Dovbusch, der nächste Woche zu uns in die Kinos kommt. Eine sehr aufwendige ukrainische Großproduktion, die sehr viel auf nationale Mythen setzt. Hat diese Geschichte eines Räubers, der sich im 18. Jahrhundert auch gegen die polnischen Besatzer auflehnte, auch etwas Aktuelles für dich?
Na, es ist ja doch so, dass man die Filme anders sieht.
Ja.
Und in einem anderen Kontext sieht. Und natürlich, wenn es um einen Freiheitskämpfer, um einen Räuber geht, der hat ja einen Bruder, es sind zwei Brüder, die Dovbusch-Brüder. Und dem einen geht es wirklich nur um die Kohle. Dem geht es wirklich nur darum, gut zu leben. Der will ein Bandit sein, der hat überhaupt keine Ambitionen. Während der andere, der Oleksa Dovbusch, der möchte einfach so eine Art auch Robin Hood sein. Der möchte auch sein Volk von den polnischen Besatzern befreien. Zumindest stellt es der Film so dar. Ob das jetzt alles so historisch ist, habe ich jetzt nicht alles recherchiert. Aber auf jeden Fall ist das die Geschichte dieses Films. Und dem ist übel mitgespielt worden, ist verraten worden von einigen Polen und will sich halt auch rächen. Das ist auch eine Rachegeschichte. Aber so vom Stil hat mich das so an Filme erinnert, die ich so als Kind gesehen habe, wenn es irgendwie so Räubergeschichten oder Robin Hood-Geschichten gab oder so ungarische Geschichten wie Kapitän Tänkisch oder so. Das waren mehr so die Filme, an die mich das erinnert hat. Also der hat eher so was von den 70er, 80er Jahren vielleicht in seinem Duktus und wie er etwas erzählt. Aber wenn man sich auf die Ebene einlassen will und auch noch mal ein bisschen einfach sowas mag, so eine große wilde Räubergeschichte zu sehen, dann hat das was auch sehr Unterhaltsames einfach.
Du hast es schon erwähnt, wir wollen uns ja auch fragen, was das mit unserem Blick macht, wenn wir diese Filme jetzt betrachten. Würdest du denn sagen, also wir haben hier einen Animationsfilm, du hast schon erwähnt, das kennen wir eigentlich aus Amerika, diese großbudgetierten Animationsfilme, auf der anderen Seite ein Historienfilm. Ist das jetzt auch ein Versuch des ukrainischen Kinos, international und kommerziell mithalten zu wollen mit der Konkurrenz?
Sehe ich ganz eindeutig so, weil jahrzehntelang war es ja auch so, dass auch russische Filme in der Ukraine den Markt dominiert haben. Russische Actionfilme, sämtliche Genrefilme. Nun sind die ja teilweise auch schon verboten worden, bevor der Krieg sich auf das ganze Territorium ausgeweitet hat. Und die Ukraine, glaube ich, wollte auch zeigen, wir können das auch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja sehr viele westliche Produktionen in der Ukraine gedreht worden sind. Die Ukraine waren ja eigentlich ein schönes Billigland, auch für Serienproduktionen, auch für amerikanische, deutsche Produktionen. Insofern, das Know-how ist ja vorhanden. Sie haben ja Leute, die es können. Und ich denke, dass auch sowas ein bisschen eine Rolle gespielt hat, zu sagen, wir können es, wir wollen es versuchen, wir wollen mit unserer eigenen Sprache auf Ukrainisch unsere eigenen Geschichten, unsere eigenen Mythen erzählen, aber versuchen das so zu machen, dass es auch für ein internationales Publikum spannend ist, weil Mafka ist auch deshalb überall gezeigt worden in Westeuropa, weil die Vorverkäufe gestimmt haben.
Aktuelles Kino aus der Ukraine. Jörg Taschmann hat die wichtigsten beiden für uns nochmal gesehen und analysiert. Vielen Dank. Wie schwierig es ist, sich Filme heute anzusehen aus dieser Sowjetzeit, haben wir in dieser Sendung ziemlich genau erörtert. Natürlich ohne klare Antworten. Auch wie Kritiker und das Publikum sich solchen Themen gestellt haben, haben wir gehört. Im Spiegel der Gegenwart des Krieges zeigen diese Filme immer wieder neue Facetten. Und das, was ich bislang aus dieser Sendung vor allem gelernt habe, ist, dass das Wissen um den historischen Kontext von Kino immer sehr hilfreich ist, um den eigenen Blick zu schärfen. Nichts weniger wagt eine andere Filmreihe mit dem schönen Titel Jugend, Aufbruch und Widerstand im sowjetischen Kino, der Tauwetter- und Perestroika-Periode. Ab September werden im Berliner Arsenal dann Filme gezeigt werden, die Phasen großen Umbruchs von Freiheit und individueller Entfaltung vorgelebt haben und damit auch eine Utopie vermittelten, die die graue Gegenwart damals nicht erlaubte. Hinter dieser Reihe steht das Kuratorenteam Nadezhda Fedorova und Gary Vanijan. Gary Vanijan konnte ich diese Woche sprechen und wollte von ihm wissen, was ihn denn zu dieser Reihe inspiriert hat.
Die Idee zu der Reihe ist tatsächlich schon einige Zeit vor diesem schrecklichen Krieg entstanden. Also Nadezhda Fedorova und ich, also meine Co-Kuratorin und ich, wir haben uns 2021 kennengelernt bei Dreharbeiten, weil wir beide FilmemacherInnen sind und haben in den Drehpausen sozusagen dann uns ausgetauscht und irgendwann ist dann die Idee entstanden, eine solche Reihe zu machen, die speziell die Aufbruchsmomente, Aufbruchsstimmungen in diesen zwei zentralen Umbruchphasen der sowjetischen Geschichte zeigt. Ja, und dann kam diese Katastrophe in unser aller Leben hinein und wir haben natürlich überlegt, ob wir die Reihe trotzdem weiter so machen können, wie sie ist, weil auch ein Teil der Reihe sowjetisch-russische Filme enthält. Also sozusagen, es war immer schon ein Ansatz, dass wir Filme aus den Republiken zeigen, aber natürlich sind Filme auch aus dem sozusagen russischen Teil der UdSSR dabei und wir haben dann nach Beratungen auch mit der Kinoleitung des Arsenal und auch sozusagen nun selbstgehend überlegt und ich habe da auch vor ein paar Monaten in dem von der DEFA-Stift herausgegebenen Journal Leuchtkraft auch einen Text dazu geschrieben, warum ich der Ansicht bin, dass man sowjetische Filme und auch russisch-sowjetische Filme zeigen sollte und vor allem, wenn sie sozusagen einen progressiven Kern enthalten. Also wir haben ja Filme ausgewählt, die von einer sozusagen Auflehnung erzählen, also Auflehnung eher in der Tauwetterzeit und wirklich so ein offener, wütender Widerstand in der Perestroika-Zeit. Und uns schien, dass diese Filme wichtig sind, weil sie ja auch in einer Unrechtsregime der Sowjetunion entstanden sind und dass sie etwas auf so eine zeitlose Art von Problemen erzählen, die uns alle berühren und ja, Werke sind, die den Umständen abgerungen worden sind und dadurch schien es uns am Ende vertretbar, die Filme zu zeigen und vor allem eben mit dem Hintergrund, dass es ja Filme sind von Regisseuren, von Künstlern, die selbst gelitten haben unter dem Regime, unter den Verhältnissen.
Dann blicken wir doch auf die jetzt kuratierte Reihe, also diese Tauwetterzeit, aber auch die Perestroika, das sind ja zwei sehr bedeutsame Perioden, nicht nur für die europäische Geschichte. Inwiefern haben denn jetzt die konkreten politischen Umstände dieser damaligen Zeit die Filme dieser Ära geprägt?
Die Tauwetterzeit, um es vielleicht noch einmal ganz kurz einzuordnen, ist natürlich der Tod Stalins im März 1953 hat ja dem Beginn der Entstalinisierung geführt. Da 1956 gab es einen wichtigen Parteitag, auf dem Chruschtschow sozusagen viele Liberalisierungen verkündet hat. Und dann hat natürlich die Kinematografie nicht sofort, sondern sozusagen peu à peu nachgezogen. Und dann eigentlich, es war möglich, Konflikte zu thematisieren oder sozusagen einen ja, Freiheitswunsch, der mit dem, was die sowjetische Macht in den 20, 30 Jahren davor für unmöglich gemacht hat. Und dieser Freiheitsgedanke, der hat sich manifestiert, sowohl in den Themen, also es gab eben Filme wie zum Beispiel Die Weinlese von Ottario Celiani, der davon erzählt, wie ein junger Mitarbeiter eines Weinkolchos sich gegen sozusagen Anweisungen stemmt, die ihm die älteren bürokratischen Leitungen seines Unternehmens oder seines Kolchos aufdrängt. Oder es geht um wie junge Leute in Moskau der 60er Jahre, was das Gefühl vermittelt, wie Paris oder wie Rom zu sein, also die sozusagen vergessen machen, dass sie eigentlich immer noch unter einem totalitären System leben. Also das war, aber es sind sozusagen alles Filme, die beiden genannten und die anderen ungefähr 10, also ungefähr 10 Filme aus der Tauwetterzeit, 10 Filme aus der Perestroika-Zeit. In der Tauwetterzeit war die Auflehnung natürlich sozusagen noch innerhalb des Systems. Also da war noch der Glaube daran, dass das kommunistische System seine Unmenschlichkeit ablegen kann und den Menschen innerhalb des sozialistischen, marxistischen, leninistischen Verständnisses ein menschenwürdiges Leben in Freiheit und Frieden ermöglichen kann. Und dann begann die Perestroika-Zeit mit Gorbatschow, also bei dem Parteitag 1986. Wir haben jetzt die ersten Filme, die wir zu der Perestroika-Zeit dazu rechnen, früher angesetzt, aber da kommt eben zum Ausdruck, dass die Zügel der Zensur, dass die offensichtlich dann schon nachgelassen haben, dass dann auch Themen gezeigt werden konnten wie Alkoholismus, wie Jugendstraffälligkeit, die Unmenschlichkeit des sowjetischen Sportsystems, in dem Menschen wie Ware behandelt werden und bis in die Invalidität geschunden werden. Also es waren so Filme, die in der Zeit entstehen konnten.
Also Aufbruch und Widerstand, das habe ich jetzt begriffen, wie das kuratiert ist, aber das Programm deutet ja auch immer auf die Bedeutung der Jugend hin. Ja, wie haben denn jetzt die Filme, nehmen wir doch mal vielleicht die Tauwetter-Ära, weil ich das ja auch so interessant finde. Kann man denn sagen, dass die Jugend, also die filmemachende Jugend damals einzigartige Perspektiven eingebracht hat auf diese Zeit? Und wenn ja, wie sahen die aus, vielleicht an einem konkreten Beispiel?
Um als Beispiel zu nehmen, auch einen Film, auf den ich gerne hinweisen möchte, weil er auch in Deutschland sehr selten gezeigt wird, im Gegensatz zu anderen Filmen. Zum Beispiel ein Film, der in der usbekischen UdSSR entstanden ist, Nežnost, Zärtlichkeit, auf Deutsch von Elia Ishmuhamedov. Es war wirklich ein ganz junger Regisseur, der ist 24 Jahre alt gewesen, als er diesen ersten Langfilm gedreht hat. Er hat offensichtlich, das sieht man am Film sofort, hat offensichtlich die ganze Nouvelle Vague, Fellini, das italienische Kino der Zeit rezipiert. Er erzählt von einem Jugendlichen, der sich in eine etwas ältere Frau verliebt. Dann gibt es zweite und dritte Episoden, die dann wiederum die anderen Biografien dieser Protagonisten erzählen. Also man merkt, dass er mit der Ellipse spielt, dass er mit sozusagen einer Gebrochenheit der Dramaturgie spielt. Und von diesem einen Beispiel ausgehend kann man sagen, zum Teil haben die Regisseure das aufgegriffen, was die sowjetische Avantgarde der 20er Jahre schon gemacht hat. Also der Film Herzlich Willkommen von L.M. Klimov, der bezieht sich wiederum offensichtlich auf Eisenstein, auf so Montage-Experimente, auf Tradition der sowjetischen Avantgarde, aber man könnte wirklich, wie ich eben erwähnt habe, man könnte wirklich denken, dass die Filme in Rom spielen oder in Paris. Also es gibt nicht mehr dieses Doktrinäre, das ist alles unideologisch. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was diese Filme auszeichnen, dass sie sich loslösen, dass sie versuchen, allgemein Menschliches zu erzählen und nicht sozusagen Propaganda wiederzugeben.
Vielleicht können wir auch so eine kleine Zusammenfassung jetzt wagen. Also wenn ich jetzt die Filme sehe, sowohl der Tauwetterperiode als auch der Perestroika-Zeit, kann ich meinen heutigen Blick, ich mag das Wort Botschaft nicht, aber was ist die Reflexion, zu der mich diese Reihe einladen kann? Was kann ich anders sehen? Was kann ich anders betrachten, nachdem ich diese Reihe gesehen habe? Ist es die Idee von Aufbruch, dass es irgendwie weitergeht, wenn es gerade hart zugange ist? Ich meine, wir können unseren Blick vom aktuellen geopolitischen Geschehen ja so schwer abwenden.
Das ist etwas, was wir sagen auch durch die Durchführung dieser Reihe natürlich auch selbst sehen werden. Das eine ist natürlich das theoretische Nachdenken, wie es wäre, eine solche Reihe zu zeigen. Auch da hoffe ich, dass es richtig verstanden wird, dass von der Jugend auch in totalitären Systemen eine Änderung ausgehen kann. Also auch die Leute der Tauwetterzeit, der Perestroika-Zeit haben viel gewagt. Da wurden auch Parajanov, Künstler wurden drangsaliert, verhaftet. Aber auch wenn man es in der heutigen Zeit schwer vorstellbar ist, aber wir als Kuratoren haben schon diese etwas vielleicht idealistisch geprägte Hoffnung, dass auch von der Kunst Änderung ausgehen kann, dass die Kunst eine kathartische Wirkung haben kann. Und die Idee ist, zu zeigen, dass auch in totalitären Regimen solche Filme entstehen können. Und wie gesagt, ich vertrete die Ansicht, dass auch in solchen Situationen wie jetzt es nicht hilft, wenn man bestimmte Filme nicht zeigt. Also gut, wenn es jetzt offensichtlich Propagandafilme wären, dann gibt es jetzt keinen Anlass, die jetzt zu zeigen. Aber ich glaube, aus den Filmen, die wir zeigen, kann man viel lernen. Und also gerade aus den Filmen der Perestroika sieht man, von der Jugend geht natürlich trotzdem am Ende der Mut aus, der sich gehört. Wir wollen dadurch vermitteln, dass die Kunst der Sowjetunion, die für mich eine der größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts ist, die Kunst, die in der UdSSR, in diesem totalitären Staat entstanden ist. Wir hoffen, dass das vermitteln kann, dass Kunst auch in der heutigen Zeit noch positive Hoffnungen wecken kann.
Kurator Gari Vanisian, der mit seiner Kollegin Nadezhda Fedorova die Reihe Jugend, Aufbruch und Widerstand im sowjetischen Kino der Tauwetter- und Perestroika-Periode kuratiert hat. Zu sehen ist die Reihe den ganzen September über im Berliner Arsenal Kino, das in den letzten Wochen sich sehr mutig der Neudeutung und Debatte um das sowjetische Filmerbe gestellt hat. Viele Fragen bleiben, das ist bei so einem großen und komplexen Thema nicht anders zu erwarten, natürlich offen, aber vielleicht konnte diese Sendung ja zumindest ein paar Lesarten bieten, ein paar Anstoßpunkte liefern, um sich durch diesen Bilderdschungel, durch den Dschungel der Ansichten zu graben. Kommen wir noch an dieser Stelle zum aktuellen Kinogeschehen. Und wenn Sie uns häufiger hören, dann wissen Sie, dass wir in Vollbild ein großes Herz haben für den deutschen Debütfilm, weil in diesen Werken, da steckt noch Energie und Kreativität, die man ja sonst eher vermisst im deutschen Kino. Und nächste Woche läuft wieder so ein außergewöhnliches Debüt in unseren Kinos an. Der Titel des Films, Letzter Abend.
Dieses ganze Performance-Geschwurbel, ey. Was soll's denn bitte? Und immer ist es irgendwie Gender-Schmender.
Gender-Schmender.
Nein, das ist super wichtig, ne? Also jetzt überhaupt nichts gegen Gender. Ist super wichtig, aber wenn ich da auf der Bühne, also wenn ich da...
Ja, gerade auf der Bühne.
Ja, weiß ich.
Kunst kann die Welt verändern. Hast du schon mal, also Marina Abramo, Frida Kahlo.
Du siehst immer nur, du siehst wirklich wie das Klischee, wie
schreiende,
du dir irgendwie. Ja, du siehst wirklich schreiende, nackte Menschen.
So klingt dieser letzte Abend eines jungen Pärchens. Lisa und Clemens heißen sie. Sie wohnen noch in Hannover. Der Umzug steht bevor. Es geht nach Berlin. Einmal noch sollen die Freunde zu einem Abschiedsessen kommen. Aber nichts funktioniert. Die Zerfallsprozesse dieser Beziehung legen sich wie ein schlechtes Omen auf alle geladenen und auch auf die vielen ungeladenen Gäste, die bei Clemens und Lisa erscheinen. Regisseur Lukas Natrat erzählt mit viel Energie diesen Abend, mit einer unglaublichen Leichtigkeit, mit tollen Darstellern und einer Authentizität, die man eher so aus Filmen wie Husbands and Wives von Woody Allen oder dem frühen Kino eines John Cassavetes kennt. Ich konnte vor der Sendung mit Lukas Natrat sprechen und wollte von ihm wissen, ob er es jetzt eigentlich schon fassen kann, dass sein Low-Budget-Film in die deutschen Kinos kommt. Etwas, das bei der Weltpremiere des Films im Januar, damals in Rotterdam und beim Max-Offels-Festival in Saarbrücken, alles andere als sicher war.
Ach, das ist ein sehr großes Glücksgefühl und auch eine große Erleichterung, weil der Film ja international jetzt wirklich eine Tournee hinter sich hat und immer noch haben wird auch. Und er war in Rotterdam, in Locarno, in Shanghai, in Melbourne, wird im Herbst in Spanien laufen, auf Festivals ist irgendwie in 12 Länder verkauft. Und mit Deutschland hat es ein bisschen gedauert, aber umso schöner ist es, weil ich jetzt schon auch merke von dem deutschen Publikum, das ich jetzt mitbekommen habe, wie enthusiastisch die Leute reagieren, weil sie eben auch viel lachen können bei dem Film, obwohl es ja auch ein Drama in vielen Momenten ist, aber eben nicht nur, also eigentlich eine Tragikomödie.
Gut, dann reisen wir an den Anfang, an den Moment, wo dieser Film entsteht, letzter Abend. Was war die Idee für den Film? Warum ist er überhaupt entstanden?
Der ist wirklich in der Zeit des Stillstands entstanden. Also es war Lockdown und ich war in der Filmemacherresidenz in Basel und sollte da schreiben, war da eingeladen, hatte da ein wunderbares Stipendium und dann kam der Lockdown und alles war dicht und ich saß in der Schweiz fest. Und dann habe ich irgendwann einen meiner besten Freunde, Sebastian Jakob Doppelbauer, der Schauspieler ist, angerufen, habe gesagt, wir waren eben im Kontakt, lass uns doch diesen Sommer, wenn es wieder geht, einfach was drehen. So, weil irgendwie sind wir dann durch diesen äußeren Stillstand innerlich sehr motiviert und aktiv und energetisiert geworden und waren wahnsinnig inspiriert auch durch so alltägliche Erfahrungen in dieser Zeit. Und es war so ein Gefühl von anything goes und er hat sofort gesagt, ja, lass es machen. Und dann sind uns auch sehr schnell einige Schauspieler eingefallen, mit denen wir das machen wollen und für die haben wir dann eigentlich fast diese Rollen auch geschrieben. Und dann ist aus irgendwas eben ein Langfilm geworden, den wir dann in der Woche gedreht haben in Hannover in einem Hochsommer mit einem kleinen Team, aber ja, mit doch einer riesigen Spielfreude von allen Beteiligten.
Ja, aber es ist ja interessant, die Amerikaner nennen sowas ja Spitballing, dass man sich zusammensetzt und irgendjemand wirft etwas hin, eine Idee, der andere ergänzt das. Muss man sich das so vorstellen, wie diese Idee von einem Pärchen entsteht, das umziehen will, aus Hannover nach Berlin, noch einmal, also der letzte Abend, Freunde werden eingeladen, ein Essen und dann eskaliert langsam alles?
Ja, also wir hatten einfach kein Geld und deswegen war schnell klar, okay, es muss eine Limitierung geben. Und wir hatten eine leere Wohnung in Hannover, wo wir das drehen konnten und andere leere Wohnungen wegen Sommerpause, Theaterpause und so weiter, wo Leute untergebracht werden konnten umsonst. Und das hat uns aber total geholfen, weil durch diese äußere Limitierung ist dann innerlich ganz viel entstanden. Und dann, wie Sie sagen, ist es dieses Paar, wo wir gesagt haben, darüber wollen wir was erzählen. Ein Pärchen will ausziehen aus dieser leeren Wohnung. Und es ist ein Gefühl des Abschieds, des Verlusts, des Neuanfangs und lädt Bekannte und gute Freunde eigentlich zum Essen sein ein. Und dann, weil bei Sebastian und mir ist es so üblich, dass sehr schnell die Szenen dann, wenn wir so darüber reden, was könnte passieren, dass es sehr schnell eskaliert und dass es sehr schnell absurd werden kann, auch in dieser Alltäglichkeit, weil das interessiert mich sehr, einfach so Alltagssituationen, die tragisch, komisch, absurd eskalieren können. Und so sind dann diese Figuren entstanden und diese Szenen, wo dann dieses Abschiedsessen total aus dem Ruder läuft und wo dann eben beste Freunde absagen und stattdessen unangekündigte Gäste auftauchen. Und wo auch dann über diese neuen Gäste bestimmte Konflikte verhandelt werden. Und ja, dann haben uns auch die Spielenden, die Schauspieler ganz viele Ideen geliefert. Und wir haben das aber dann schon zusammen gesammelt sozusagen in der Zeit, in den Monaten und Wochen vor dem Dreh und haben daraus wirklich eine Geschichte geschrieben und ein Drehbuch. Und gleichzeitig war es dann aber doch so, dass wir in den 1,5 Probentagen, die wir hatten und in den 7 Drehtagen dann doch wahnsinnig viel Input wiedergekriegt haben und dass ich einfach so inspiriert war auch von der Art und Weise, wie die Leute gespielt haben. Das hat so Spaß gemacht, denen zuzuschauen, dass ich so viel lachen musste, dass die Tonfrau sehr wütend auf mich wurde, weil ich die Takes halt teilweise deswegen auch unterbrochen habe, unfreiwillig, und dann wurde ich in irgendeinen anderen Raum verbannt. Aber ja, das war, wie gesagt, einfach wahnsinnig inspirierend, den Leuten zuzuschauen und hat mir wieder ganz viele Ideen für neue Entwicklungen und szenische, ja, Geschehnisse geliefert.
Ich glaube, einiges muss ich übersetzen, weil wenn man sagt, anderthalb Tage proben, 7 Tage drehen, das ist nicht ansatzweise so, wie in Deutschland Filme entstehen. Ich habe das Gefühl, das wäre fast wie so eine Guerilla-Aktion. Was waren die Kosten? 5.000 Euro?
Für den Dreh 4.000 Euro. Aber für die Postproduktion...
Ich wollte aufrunden.
Nein, für die Postproduktion ist es dann ein bisschen mehr geworden. Also ich würde so sagen, das Gesamtbudget war so zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Wir haben dann ein bisschen Förderungen für die Postproduktion bekommen. Aber auch da, das ist ja so wenig Geld, wie Sie sagen, normalerweise ist das wahrscheinlich selbst für so einen Debütfilm mehrere hunderttausend Euro. Als wir in Locarno gewonnen haben, haben, glaube ich, die anderen Filme im Schnitt das Zehnfache gekostet, mindestens. Und deswegen hat es einfach sehr lange gedauert. Und wir mussten immer wieder Pausen machen. Ich musste zwischendurch immer wieder Brotjobs praktisch machen. Und trotzdem war auch der Schnittprozess wahnsinnig schön, weil ich eine ganz tolle Editorin hatte, Silke Olthoff, die total viel Erfahrung und einen perfektionistischen Blick auf dieses Material hatte. Und so konnten wir den Rhythmus des Films auch nochmal präzisieren im Schnitt.
Dann blicken wir doch mal auf den Kern dieser Geschichte. Lisa und Clemens, das ist das Pärchen, was im Vordergrund steht. Sie packen gerade zusammen. Sie ist Medizinstudentin, hat einen Job in der Charité in Berlin. Er möchte mit. Das sind schon zwei erstmal sehr ungleiche Paare, wie wir sie da kennenlernen. Man spürt schon, dass da gewisse Ambitionen sind, die vielleicht nicht ausgelebt werden. Wie würden Sie das eigentlich beschreiben? Was ist das für ein Pärchen, das wir da ganz am Anfang von Letzter Abend kennenlernen?
Ja, absolut. Also wenn Sie es jetzt so beschreiben, ist es schon dieser vielleicht Konflikt oder Widerspruch zwischen Kreativität einer Künstlerseele und dann doch einem Pragmatismus im wirklichen Leben und dieser ja, naturwissenschaftlichen Seite eigentlich. Das war uns gar nicht so bewusst, wie wir das geschrieben haben. Das ist so aus uns heraus entstanden, aus eigenen Erfahrungen und Ideen und Emotionen. Aber klar, es geht, glaube ich, auch um diesen Konflikt, dass Clemens, der Protagonist, dieser Musiker, der ja unbedingt auch seiner Freundin zum Abschied ein Lied vorsingen möchte, dass der einfach im Alltag wahnsinnig viele Schwierigkeiten hat und was für andere Menschen ganz einfach ist, eben sowas wie Mehl zu besorgen oder die Einkäufe nach oben zu tragen oder sowas, dass ihn das in alle möglichen Absurditäten schon bringt. Und da ist seine Freundin so der lebensfähige Kontrast, würde ich sagen.
Jetzt laden beide Freunde ein und am Anfang ist es so, dass ihre Freunde kommen und seine eher nicht. Aber irgendwann hat man so das Gefühl, sie laden diese Freunde einfach auch nur als so eine Art Schutzschild, um nicht miteinander sprechen zu müssen. Ich war also, das ist ja auch so ein bisschen etwas, was den Smalltalk dann auch noch so einen gewissen den Pfeffer gibt, weil man ist ganz klar irgendwie, wir sind alle da, aber eigentlich wollen wir miteinander reden und verstecken uns voreinander.
Ja, das ist total toll beobachtet. Ich würde auch sagen, dass alle diese Gäste auf eine gewisse Weise eine Spielfigur auch in derer beiden Leben ist, unfreiwillig oder freiwillig, und dass sie die auch so benutzen und ja, auch Ausflüchte bieten, aber jeder Gast bringt ja auch eine eigene Geschichte mit. Also das war uns wahnsinnig wichtig. Es ist ja auch wirklich ein Ensemblefilm und das war so toll, dass wir erstmal so bestimmte Archetypen vielleicht auch etablieren konnten, aber durch diese fantastischen Schauspieler auch Abgründe und Doppelbödigkeiten plötzlich zeigen konnten. Also ich würde sagen, keiner geht in diesen Abend hinein, wie er hineingekommen ist.
Also ich würde es so formulieren. In die Dinnerparty werden die ungeladenen Gäste eingeführt. Mit jedem kommt eine neue Dynamik rein. Und vieles entwickelt sich über den Smalltalk am Tisch. Es gibt eine Atmosphäre des Übergangs, würde ich immer wieder sagen. Und wenn man das sieht, hat man das Gefühl, so einer richtig wilden Probe beizuwohnen. Also weil der Film ist geprägt von so einem Gefühl der Spontanität. Und ich frage mich, entsteht das dann wirklich bei dem wilden Guerilla-Dreh oder ist das etwas, was vielleicht doch schon stark vorgegeben war?
Da ist sehr viel vorgegeben.
Okay.
Also es ist, glaube ich, immer diese Mischung aus Struktur und Freiheit. Es braucht ein ganz klares Gerüst und eine ganz klare Einordnung von mir auch und eine, sag ich mal, ganz klare Lenkung in eine gewisse Richtung und dann müssen die Schauspieler aber auch das Gefühl haben, loslassen zu können. Und es sah dann wirklich teilweise so aus, dass ich mit Boombox, mit Musik am Set rumgerannt bin, weil natürlich kann man teilweise nicht um 9 Uhr morgens die Atmosphäre einer betrunkenen Party von 0 auf 100 herstellen und deswegen habe ich da sehr viel gepusht in diese Richtung. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ich als Regisseur dem Ensemble das Gefühl gebe, alles ist möglich, alles kann passieren und dann gleichzeitig war mir ganz klar, so das sind die Konflikte, das sind die Wendepunkte und auch in den meisten Fällen Stellen tatsächlich, das sind die Dialoge. Also, weil sie den Smalltalk erwähnt haben. Ich finde ja, dass Smalltalk ein bisschen vernachlässigt manchmal filmisch ist, aber das birgt ja so viel Awkwardness und Abgründe und unfreiwillige Komik, weil Leute ja eben bestimmte Dinge verhandeln, ohne sie auszusprechen. Und Dialoge sind mir wahnsinnig wichtig, weil wie Menschen reden, erzählt wahnsinnig viel über ihren sozialen Hintergrund, über ihren Charakter, über ihre Intentionen, freiwillig oder unfreiwillig. Aber das Spannendste finde ich, wenn sie eben das eine sagen, aber was ganz anderes darunter liegt. Und ich würde sagen, das passiert sehr viel in diesem Film. Und deswegen kommen auch viele Leute zu mir, nachdem sie ihn gesehen haben, sagen, oh Gott, das erinnert mich an den Abend, den ich dann und dann erlebt habe. Und oh Gott, da fühle ich mich wiedererkannt. Und das ist das größte Kompliment.
Mhm. Also de facto auch ein Dokumentarfilm, wenn man so möchte, ne?
Ja, zumindest dokumentarisch in Bezug auf die Stimmung oder Atmosphäre hoffentlich. Also vielen Dank für das Kompliment. Es freut mich, dass es so rüberkommt. Es geht schon darum, dass all diese Figuren ja auch aus einer Zeit der Isolation und Einsamkeit kommen und deswegen wahnsinnig aufgeladen sind emotional und sich nach Berührung und Ablenkung, Abwechslung, nach Abenteuern und Kommunikation tatsächlich sehnen und dadurch aber umso mehr clashen an diesem Abend, weil sie alle irgendwie auch zu viel wollen. Es könnte auch außerhalb dieses Corona-Kontextes spielen, aber es geht schon um die Gesellschaft, wie sie jetzt oder vielleicht ja, nach dieser Zeit der Einsamkeit auf eine gewisse Weise ist. Es ist wie ein Brandbeschleuniger, würde ich sagen, für die Emotionen.
Hand in Hand mit dir übern Edern, Baby. Hand in Hand mit dir auf ins Neuland, Baby. Hand in Hand mit dir übern Edam, Baby. Hand in Hand mit dir, Hand in Hand. Es ist Sommer in dieser Stadt. Ich glaube, ich hab den Sommer satt. Der Südstadt bietet Sonnenschein. Ich geh durch die Straßen und zwar allein. Es soll jetzt nicht mehr Sommer sein. Ich bin ein Gedicht, das sich nicht reimt. Ich suche in Linden, in der List, bis du endlich wieder bei mir bist. Und dann Hand in Hand.
Ich finde, wir sollten über die Musik in dem Film reden, weil ich glaube, das ist mehr als nur ein unerfüllter Karrierewunsch des männlichen Hauptdarstellers, der Clemens, der irgendwie Musiker sein will. Ich hatte das Gefühl, er ordnet seine Karriere seiner Freundin unter und ihren Wünschen. Welche Rolle sollte Musik von vornherein an diesem letzten Abend spielen?
Naja, es war ziemlich schnell klar, dass wir eine Geschichte über einen Musiker, über einen Sänger spielen wollen. Und da es eben dieses Kammerspiel ist, wollten wir immer so bestimmte innere Ziele und äußere Ziele auch den Figuren vorgeben. Wie zum Beispiel, er möchte seiner Freundin an diesem Abend ein Lied vorspielen. Und nun hat er dieses Lied und es ist wahnsinnig kostbar für ihn. Und dann sitzen all diese Figuren, die ja auf eine gewisse Weise auch Dämonen für ihn sind, die ihn verurteilen. Und als Kreativer hat man nun mal oft auch eine gewisse Scheu manchmal seine eigenen persönlichen Werke, weil man ja wahnsinnig viel persönlich verarbeitet, auch anderen erstmal zu zeigen. Weil man auch Angst vor dem Urteil hat auf eine gewisse Weise. Und darum ging es dann, dass er das zeigen will und dann kann er es irgendwie erstmal nicht und dann wird dann doch eben das, wie es im Film heißt, One-Hit-Wonder gespielt, Hand in Hand. Und das ist eben ein sehr fröhlicher, ein Gute-Laune-Lied, wo dann plötzlich aber endlich alle Figuren auch mal loslassen können. Und es ist schon so, würde ich sagen, dass sie dann unverhofft in diesem Moment der Musik eine Verbindung bekommen, die sie vielleicht durch Worte oder durch diese Smalltalk-Gespräche am Tisch und so weiter gar nicht können. Dadurch, dass sie plötzlich in diese Körperlichkeit gehen. Und das ist einmal ein Moment im Film, wo alle wirklich nett zueinander sind auf eine gewisse Weise. Und dann gibt es aber wieder ein Lied, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verraten will, aber wo dann wieder eine Konkurrenz ausgespielt wird. Dann gibt es Techno-Musik und diese Techno-Musik, die ballert ja wahnsinnig und ist so eine Tanzmusik, die einerseits auf jeden Fall Spaß machen soll. Gleichzeitig war mir wichtig, dass die ungarischen Tänze von Brahms da verarbeitet werden. Da habe ich dem Komponisten gesagt, ich möchte dieses Motiv, aber mit House-Techno-Beats, weil es da auch um dieses Motiv, um diese Motive der Sehnsucht und des Verlangens und so weiter, der Nostalgie geht. Und gleichzeitig ist Techno ja auch was, wo man was wegdrängt, weil man doch dann auf eine gewisse Weise isoliert ist und nicht wirklich zusammen. Und darum geht es ja auch, dass alle Figuren dann doch irgendwie in sich selbst gefangen sind.
Clemens ist ein Experte darin, glaube ich, Mauern zu bauen, dachte ich mir, weil der Song, den er da für seine Lisa spielen möchte, den singt singt er auf Englisch. Und am Anfang des Films wird ja ziemlich deutlich gemacht, so, warum singst du denn jetzt Englisch? Auch das schien mir so eine Art von Distanzierung zu sein. Also das ist eine Figur, die, glaube ich, sehr mit sich arbeitet. Und das ist ja auch grundsätzlich seine Wunde, nicht wahr? Hier wird seine Instabilität thematisiert, seine mentale Instabilität. Das ist ein sehr sensibles, heikles Thema, das in diesen dann doch so chaotischen Abend reinkommt.
Ja, auf jeden Fall. Doch es geht auch um seine Depression und seine Traurigkeit. Aber uns war ganz wichtig, das mit einer Leichtigkeit zu erzählen, weil ich manchmal nichts anstrengender finde als diese Themenfilme, wo dann eine Figur auch reduziert wird auf solche Eigenschaften. Weil so ist es ja im echten Leben nicht. Menschen sind im einen Moment glücklich und dann wieder wahnsinnig traurig und sie haben vielleicht eine bestimmte psychische Disposition, aber können trotzdem Dinge witzig finden und ihnen können auch absurde Dinge und lustige Dinge passieren. Und diese Balance, das interessiert uns auch an unseren filmischen Vorbildern und an den Inspirationen, das war uns so wichtig. Und vielleicht ist es auch die Musik, in der er sich besser ausdrücken kann als mit seinen eigenen Worten, weil ich will auch nicht, dass eine Figur im Film einfach nur sagt, ach Gott, mir geht's so schlecht und ihr geht's dann wirklich schlecht, sondern was ich spannend finde, ist, wenn eine Figur sagt, nein, mir geht's gut, alles gut, alles gut. Und man merkt aber, darunter liegt was ganz anderes und wir wollen herausfinden, was es ist.
Der Film ist geprägt nicht von einer Person, nicht von einem Schauspieler, einer Schauspielerin. Es ist ein Ensemble-Film. Und das wunderbar auch heitere ist, dass man endlich mal andere Gesichter sieht als sonst im deutschen Kino. Das ist schon, ich finde das schon eine große Leistung. Aber vielleicht können Sie ja mal erzählen, was sind das für Schauspieler, die wir da kennenlernen? Weil viele von denen hoffen wir dann, dass wir sie häufiger sehen, weil die bringen eine neue Energie, eine Klangfarbe in das deutsche Kino rein.
Ja, ja, das tun sie auf jeden Fall. Und ich kann auch nur sagen, es macht unglaublich Spaß, mit ihnen zu drehen und zu proben. Das sind Leute, mit denen entweder Sebastian, der mit mir den Film geschrieben hat, der die Hauptrolle spielt und ihn auch mit mir produziert hat, mit denen er entweder befreundet ist oder war und immer noch und teilweise viel besser ist, oder ich. Also das muss ich dazu sagen, wir sind alle besser befreundet aus dem Dreh rausgekommen, als wir reingegangen sind, was ein ganz gutes Zeichen
ist. Und selten ist übrigens.
Ja, ja, selten. Aber wirklich, wir wollen alle eigentlich, und ich hoffe, es wird passieren, mal schauen, aber wir wollen alle wirklich unbedingt wieder zusammen Filme machen. Und das sind Leute, mit denen Sebastian am Theater gearbeitet hatte teilweise und die dadurch halt auch dieses Commitment, diese Leidenschaft, aber auch dieses Handwerk mitbringen, dass sie wirklich, dass ihnen das Wort wichtig ist, dass sie auch ihren Körper als Instrument benutzen, ihre Stimme, all das, das macht so eine Freude, weil es ging überhaupt nie um Egos oder sowas, sondern es ging immer darum, was dient der Geschichte und auch, was ist das für eine Figur, die ich spiele. Und die hatten alle nie Angst, ihre Figuren auch in all ihren Abgründen zu zeigen und sich auch in Anführungszeichen hässlich zu zeigen, was ja einfach echt ist. Und zum Beispiel Susanne Dorothea Schneider, die Nachbarin spielt, die war meine Schauspielerin, weil ich auch immer noch und als Jugendlicher auch viel als Schauspieler gearbeitet habe. Und dann hatte ich einen Kurzfilm mit ihr gemacht und dann war sehr schnell klar, als wir diese Geschichte über ein Paar, das ausziehen soll, erzählen wollen, dann muss es eine Nachbarin geben und Susanne muss die spielen. Und Susanne hatte wahnsinnig viele Ideen für die Figuren. Da hat die das erlebt und deswegen kommt die da hin. Und ja, das macht einfach so Spaß, mit den Leuten zusammen das zu entwickeln. Und dann geht es auch wirklich darum, die beste Idee zählt. Und dann muss ich es natürlich trotzdem als Regisseur und als Autor kuratieren und strukturieren und in eine Form bringen, weil sonst würde alles aus dem Ruder laufen. Also mich interessiert überhaupt nicht, einfach nur vor der Kamera mal drauf los zu improvisieren, weil dann kommt irgendetwas dabei raus. Es muss schon alles eine Form und eine Struktur haben.
Aber wie hilfreich ist es beim Inszenieren so eines Films, dass Sie selber eben Schauspielerfahrung haben? Das ist ja gar nicht so selten, dass Schauspieler auch hinter die Kamera wechseln. Aber hier schien es mir, glaube ich, dass die Menschen vor der Kamera wissen, hinter der Kamera steht einer von uns.
ja, vielleicht. Doch, ich glaube schon. Ich kann es einfach so nachvollziehen, wie ausgeliefert man sich manchmal fühlt in dieser Situation oder auch wie alleingelassen man sich fühlt. Und man will einfach auch gespiegelt bekommen, was kommt an von dem, was ich da mache. Und gleichzeitig ist es für mich wichtig, dass nicht das Gefühl ist, da sitzt jemand in einem anderen Raum an einem Monitor und beurteilt mich irgendwie, sondern ich habe dann in den Proben auch selbst einen Nachbarn gespielt, einen BWL-Studenten, der sich beschwert, dass es zu laut ist und bin halt völlig ausgerastet, habe völlig übertrieben und das hat denen vielleicht das Gefühl gegeben, okay, wenn der sich hier irgendwie so aufführt, dann können wir auch irgendwie loslassen. Meine Rolle hätte auch kurz auftreten sollen, wurde mir dann aber während der Dreharbeiten von meinem Mitproduzenten gestrichen, weil wir keine Zeit mehr hatten, was sehr gut ist, weil die Rolle wäre im Schnitt wahrscheinlich sowieso rausgeflogen, aber das, glaube ich, hat ihnen alles ein Gefühl gegeben, ja, wir können uns trauen. was zu zeigen und wir können auch emotional werden. Und dadurch sind vielleicht auch echte Momente entstanden. Und es war aber wirklich, es war trotzdem nicht so, dass es jetzt einfach nur Freunde machen einen Film, sondern alle hatten auch diesen Drang und diesen Perfektionismus, wirklich auch was auszudrücken. Und ja, ich liebe Schauspieler. Es macht mir einfach so Spaß. Der Probenprozess, der Drehprozess mit Schauspielern ist das Schönste für mich. Deswegen, glaube ich, hilft es vielleicht.
Letzter Abend ist das deutsche Debüt des Jahres. Nächsten Donnerstag kommt der Film endlich in die deutschen Kinos. Seit Januar warten viele meiner Kollegen und ich, dass das endlich passiert. Der Regisseur Lukas Natrat hat, glaube ich, die beste Werbung gemacht, die man für den Film machen kann. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen, vielen Dank.
Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin, für diesen Samstag zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.